Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Wir haben es da gerade wieder in den Nachrichten gehört. Die deutschen Hausärzte sollen also ab Mitte April mitmachen bei der Impfkampagne in Deutschland. So haben das die Gesundheitsminister heute verabredet. Aber vielen ist Mitte April viel zu spät. Wir hören dazu gleich die Ansichten von Ulrich Weigel, dem Bundesvorsitzenden des Hausärzteverbandes. Er kritisiert dieses Vorgehen als viel zu langsam. Die sogenannte Maskenaffäre stürzt die Unionsparteien in eine schwere Krise und es könnten in den nächsten Tagen weitere Fälle bekannt werden über hohe Provisionszahlungen an Politikerinnen und Politiker. Und einer der größten deutschen Finanzskandale und die Unfähigkeit der Aufsichtsbehörden. Die Opposition hat heute eine Zwischenbilanz des Wirecard-Untersuchungsausschusses gezogen. Auch dazu haben wir mehr in dieser Stunde. Beginnen wollen wir aber in den USA. Das ist das Land, in dem die Corona-Impfkampagne schon jetzt auf Hochtouren läuft, aber gleichzeitig eben auch ein Land, in dem Millionen Menschen durch die Pandemie ihren Job oder ihr Unternehmen verloren haben. Den will Präsident Biden jetzt unter die Arme greifen. Am Abend hat das US-Repräsentantenhaus seinem ambitionierten Rettungspaket zugestimmt. Markus Pindur in Washington. Knapp 2 Billionen US-Dollar, das sind etwa 1,6 Billionen Euro. Was wird die US-Regierung mit diesem Geld machen?
Also 400 Milliarden von diesen Dollar gehen erstmal in die einmaligen Hilfszahlungen. Das heißt, fast 85% der Bevölkerung werden in den Genuss dieser Zahlung kommen. Eine Familie mit 2 Kindern hat dann zum Beispiel 5.600 Dollar Nettoeinkommen mehr. Und das gilt für alle Paare mit einem gemeinsamen Jahresgehalt von bis zu 160.000 Dollar, bei Einzelpersonen bis zu 80.000 Dollar. Das ist also sehr weitgehend und mit diesem Geld soll dann auch die Nachfrage kräftig wieder angekurbelt werden. Dann soll die Wirtschaft stabilisiert werden und auch die Nachfrage stabilisiert werden und eine soziale Tat getan werden, indem die Arbeitslosenhilfe des Bundes, die zusätzliche Arbeitslosenhilfe des Bundes um 300 Dollar pro Woche verlängert wird bis Ende September. Die wäre sonst jetzt am Sonntag ausgelaufen. Wir haben hier noch knapp 10 Millionen Arbeitslose und deutlich mehr Arbeitslosigkeit als vor Beginn der Pandemie. Also die Krise, die Wirtschaftskrise hat hier deutlich mehr Schäden hinterlassen. Und dann gibt es noch eine Ausweitung von Steuernachlässen für Familien mit Kindern. Und ich glaube, das könnte die konsequenzenreichste Änderung sein, denn ich kann mir gut vorstellen, dass die Bestand haben wird, weil nämlich auf diese Art und Weise Kinder aus Familien einkommensschwacher Kreise gefördert werden und weil die Kinderarmut auf diese Art und Weise um die Hälfte, das ist zumindest das Ziel, verringert werden soll. Und natürlich wird die Impfkampagne dadurch finanziert, also da gehen nochmal zusätzliche 65 Milliarden Dollar in die Impfkampagne, Serum und Tests und Kontaktverfolgung.
Das Ganze ist, Herr Pindur, ein Plan des demokratischen Präsidenten. Hat Joe Biden mit diesem Rettungspaket denn auch die Republikaner überzeugen können?
Kein einziger Republikaner hat für das Hilfspaket gestimmt, weder im Repräsentantenhaus noch im Senat. Da kann man also sehen, weder haben die Demokraten darauf abgezielt, mit den Republikanern zu Kompromissen zu kommen, noch war der Wille der Republikaner überhaupt da zu solchen Kompromissen. Die Ausgaben seien zu freigebig und sie seien zu unfokussiert, so sagte das der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Republikaner im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy. Da würden Lobbyinteressen bedient, das Gesetz werde strikt entlang der Parteigrenzen verabschiedet. Er habe mit vielen Menschen gesprochen, die das für teuer, korrupt und links hielten. Allerdings zeigen Umfragen, dass auch eine Mehrheit der republikanischen Wähler für dieses Rettungspaket ist.
Herr Pindur, dann lassen Sie uns noch kurz auf die allgemeine Corona-Lage in den USA schauen. Ist das Land da inzwischen auf Entspannungskurs?
Es geht deutlich voran. Mitte, Ende ab Mai soll genug Impfstoff zur Verfügung stehen, um jeden Amerikaner impfen zu lassen. 62,5 Millionen US-Bürger haben mindestens eine Impfung gehabt bisher. Das sind 18,8% der Bevölkerung. Und ein Arzt wies darauf hin heute Morgen, dass man sich damit sogar der sogenannten Herdenimmunität nähert, weil zu den Geimpften noch die 20% der Bevölkerung kommen, die bereits infiziert waren und deshalb jetzt eine gewisse Immunität haben. Präsident Biden hat heute ein erneutes Abkommen mit Johnson & Johnson abgeschlossen. Die stellen ja das Impfserum zusammen mit Merck her, das bei normaler Kühlschranktemperatur gelagert werden kann und nur eine Impfung braucht. Da sollen nochmal 100 Millionen zusätzliche Dosen angekauft werden. Also man bewegt sich hier schneller, als man es ursprünglich gedacht hat.
Markus Pindur in Washington, vielen Dank für diese Einzelheiten. Und wir kommen nach Deutschland. Zurzeit laufen hier bei uns die Corona-Impfungen ja noch eher schleppend, aber das könnte sich möglicherweise in den kommenden Wochen ändern. Dann nämlich, wenn auch die Hausarztpraxen mit ins Boot kommen und ebenfalls mitmachen beim Impfen. 2,5 Millionen Menschen pro Woche könnten sie eine Impfdosis verabreichen. Das sagen Ärztevertreter selbst. Die große Frage ist nur, ab wann genau kann das passieren und wie gut sind die Hausärzte in Deutschland eigentlich darauf vorbereitet? Heute haben sich die Gesundheitsminister der Bundesländer mit diesen Fragen beschäftigt. Ann-Kathrin Jeske hat das für uns verfolgt.
2,25 Millionen Impfdosen sollen bundesweit ab April pro Woche in den Impfzentren zur Verfügung stehen. Der übrige Impfstoff soll in den Arztpraxen verimpft werden, beliefert von den Apotheken. Diese Empfehlung geben die Gesundheitsministerinnen und Minister an Bund und Länder, die den Impfstart in Praxen möglich machen sollen. Eine der wichtigsten Fragen bleibt nach dem heutigen Treffen allerdings offen, nämlich die, wie viel Impfstoff das genau sein wird. Die große Hoffnung ist trotzdem, dass es mit dem Impfen ab April endlich schneller vorangehen wird. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen forderte deshalb heute im Deutschlandfunk:
Wir sehen es ja aus der Sicht der Praxen. Wir haben eine vergleichsweise einfache Forderung. Lasst uns einfach impfen, stellt uns den Impfstoff für die Apotheken zur Verfügung und erschlagt uns nicht mit einer Dokumentationsbürokratie. Und dann kriegen wir dieses Versprechen, was andere gemacht haben, eingelöst, nämlich dass wir eine große Zahl von Menschen impfen können. Und dann kann das Impfversprechen auch bis zum Sommer eingehalten werden.
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung rechnete vor: Wenn 50.000 Arztpraxen in Deutschland jeden Tag 20 Patienten impften, könnten pro Woche 5 Millionen Impfungen, pro Monat sogar 20 Millionen verabreicht werden. Diese Rechnung dürfte nach Aussage der Gesundheitsministerinnen und Minister aber wohl eher nicht aufgehen, weil Anfang April noch gar nicht so viel Impfstoff verfügbar sein werde. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dämpfte die Erwartung im ZDF.
Ich muss aber darauf hinweisen, die Impfmengen werden nicht gleich auf 20 Millionen im Monat oder gar auf 10 Millionen in der Woche wachsen. Ich muss jetzt alle mal ein bisschen aufpassen mit dem Erwartungsmanagement gerade.
Die Ständige Impfkommission äußerte außerdem Bedenken. Wenn in den Hausarztpraxen geimpft wird, könnte vermehrt gegen die Impfreihenfolge verstoßen werden, zulasten von Patientinnen und Patienten, die einer Risikogruppe angehören. Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats Peter Dabrock sah im Abweichen von der Impfreihenfolge im Deutschlandfunk allerdings auch Vorteile.
In Priorisierungsgruppe 3, da sind zum Beispiel alle über 60-Jährigen drin. Und da habe ich gesagt, meine Güte, eine Kassiererin, Kassierer an der Kasse hat ein viel höheres Expositionsrisiko als ein 60-Jähriger oder 65-Jähriger Rentner, der zu Hause sich doch zurückziehen kann. Ja? Und wenn vor allen Dingen, das ist mir wichtig, die Gruppen 1 und 2, also die Höchst- und Hochrisikogruppen geimpft sind, dann haben wir da das größte Risiko sozusagen gesamtgesellschaftlich bearbeitet und können dann tatsächlich das Moment der Schnelligkeit, der Flexibilität hochfahren.
Und so dürfte es auch kommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte, dass er zwar grundsätzlich an der Impfreihenfolge festhalte, ein flexibleres Impfen soll aber durch die Hausärztinnen und Hausärzte möglich sein, sobald besonders gefährdete Gruppen wie beispielsweise die über 70-Jährigen ein Impfangebot bekommen haben.
Das beginnt in den Hausarztpraxen dann stärker. Dort wird man flexibler schon priorisieren können. Die Ärztinnen und Ärzte kennen ja ihre Patienten und wissen, wer zuerst zu impfen ist.
Mehr noch, in grenznahen Gebieten mit besonders hohen Infektionszahlen will der Gesundheitsminister zulassen, dass sich alle über 18 Jahren impfen lassen können. Der CDU-Politiker kommt damit einer Forderung aus Sachsen nach, wo das Vogtland an der Grenze zu Tschechien mit Inzidenzzahlen von über 200 Fällen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner zu kämpfen hat.
Wir haben vereinbart, und das ist das, was Sie ansprechen bezüglich des Vogtlandes, dass in der Grenzregion etwa zu Tschechien, wo wir sehr, sehr hohe Infektionszahlen haben, sogenannte Schutzriegel sozusagen durch Impfungen gemacht werden können, damit sich das nicht immer weiter hineinträgt ins Land.
Auch Bayern kündigte an, diese neue Regelung nutzen zu wollen.
Ann-Kathrin Jeske berichtete aus Berlin. Da wurde heute also viel gesprochen über die Rolle der Hausärzte beim Impfen. Ulrich Weigelt ist der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands. Schönen guten Abend, Herr Weigelt.
Guten Abend, Herr Armbruster.
Herr Weigelt, sind die Hausärzte in Deutschland bereit?
Wir sind nicht nur bereit, wir scharren schon seit Wochen ungeduldig mit den Hufen, weil wir endlich tatsächlich hier Ergebnisse haben wollen in der Durchimpfung der Bevölkerung.
Wir hören jetzt heute, dass es nun doch erst Mitte April losgehen soll mit dem Impfen bei den Hausärzten. Erst dieses Jahr Anfang April, jetzt also Mitte April. Was sagen Sie dazu?
Ich kann es überhaupt gar nicht nachvollziehen und ich kann auch nicht verstehen, dass man sozusagen jetzt das Volk im Lockdown hält, anstatt zu impfen, um irgendwelche Impfzentren weiter zu bedienen, die am Anfang sicher notwendig waren, aber andere Erfahrungen zeigen, dass wenn wir in den Praxen impfen, wir schneller und besser, effizienter und auch für patientengerechter impfen können. Da müssen dann nicht alte Menschen mit Krankenwagen 100 Kilometer übers Land gefahren werden, um in hochbürokratischen Zentren bearbeitet zu werden, sondern das geht tatsächlich bei Hausärzten schnell und gut. Und bei uns würde auch nicht passieren, dass wir jetzt 4 Millionen Impfdosen auf Lager liegen haben.
Sind die Praxen denn logistisch darauf vorbereitet?
Die Praxen sind ja Impfen gewohnt. Wir impfen in der Grippesaison auch saisonal mit hohen Ansturm über 20 Millionen Menschen. Da war es ja auch ein bisschen knapp mit dem Impfstoff. Und man darf auch nicht unterschlagen, dass es natürlich auch medizinisch vielleicht einen Vorteil hat, weil in der hausärztlichen Praxis werde ich auch sehen, wenn irgendwelche Impfreaktionen auftreten. Ein Impfzentrum bleibt anonym. Sie kommen da rein und gehen wieder raus, da wird nichts nachverfolgt. Also insgesamt ist das für uns komplett unverständlich, was hier für ein Spiel gespielt wird.
Ich versuche mir das jetzt gerade vorzustellen, wenn so eine Hausarztpraxis jetzt mit dem Impfen beginnt, dann kann es natürlich anfangen, dann gibt es möglicherweise größere Gruppierungen wieder von Menschen, die sich da treffen, die möglicherweise nicht zur richtigen Zeit kommen, die vielleicht ein bisschen früher, später kommen. Gibt es Gedrängel, vielleicht Schlange stehen im Treppenhaus. Das ist ja alles, sind ja alles Sachen, die man eigentlich vermeiden möchte in dieser Pandemie. Könnte es sein, dass da die Arztpraxen vielleicht auch nicht so ganz passend sind für so eine Impfaktion?
Also erstmal sind wir viele Arztpraxen. Wir sind nicht wenige Zentren, in denen man in Schlangen steht, sondern wir sind viele Arztpraxen. Und wir sind es gewohnt, auch gerade jetzt in dem ein Jahr, dass wir diese Pandemie haben, tatsächlich die Dinge so zu organisieren, dass sie in der Praxis eigentlich nicht von Ansteckungen gehört haben. Vielleicht ganz am Anfang im letzten Jahr, aber wir sind alle darauf vorbereitet. Auch die Patienten sind darauf vorbereitet. Wir wissen, dass wir mit Terminen arbeiten können. Und insofern ist diese Logistik tatsächlich kein Hexenwerk. Die Menschen haben auch gelernt, dass selbst wenn sie in der Schlange vor einer Praxis stehen, dass sie nicht auf einem Haufen stehen, sondern dass sie im notwendigen Abstand sich aufhalten. Aber das Problem haben wir momentan sehr selten.
Herr Weigelt, jetzt gibt es außerdem die große Befürchtung, dass die Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland möglicherweise die Impfreihenfolge nicht einhalten, also dass sie dieses vorgeschriebene Prozedere nicht einhalten, sondern dass sie sozusagen andere Patienten bevorzugen, die möglicherweise offiziell noch gar nicht dran wären. Können Sie das verstehen?
Also erstmal finde ich das unglaublich, wenn man sich überlegt, dass wir inzwischen es für wichtiger halten, eine starre Regelung gnadenlos durchzuziehen, als die Menschen möglichst schnell und möglichst viele zu impfen. Wir reden nur noch darüber, ob dann diese Reihenfolge eingehalten wird. Die Reihenfolge ist insofern ganz wichtig gewesen, um die alten Menschen in den Heimen, in den Einrichtungen zu schützen und zuzusehen, dass diese hochgefährdeten Menschen nicht mehr in die Intensivstation an die Beatmung müssen oder unbedingt an Covid sterben. Das haben wir auch weitgehend erreicht. Dann frage ich aber, ist es wichtig, einen 74-jährigen, hochgesunden Menschen vorher zu impfen, bevor ich einen 68-jährigen Hochdruckpatienten mit Diabetes und Übergewicht impfe? Ist das wirklich die Entscheidung, die wir treffen müssen? Andere Länder machen das ohne dieses Theater. In England wissen wir, dass die Hausärzte wirklich beim Impfen richtig Fahrt reingebracht haben. Andere Länder sind pragmatisch dabei. Chile hat uns überholt, indem sie jetzt schon 10 Millionen Menschen geimpft haben. Ich finde es nachgerade irre, dass wir über Regeln reden, ob jemand schon dran ist oder noch nicht dran ist. Und dann diese Vorwürfe, wir würden dann unsere Bekannten und Freunde alle impfen, die sind ja schon fast ehrenrührig.
Das heißt aber, ich verstehe Sie da richtig. Sie meinen, wenn die Hausärztinnen und Hausärzte dran sind, dann soll die Impfreihenfolge nicht mehr gelten.
Das hat keiner gesagt. Wir würden diese Impfreihenfolge, sie sind eine Leitlinie, nach der man sich möglichst richtet, die man sowieso als Arzt berücksichtigt. Also es ist ja nicht so, dass Ärzte das nicht öfter machen müssen, Berücksichtigung von Reihen. Also ich glaube, dass die medizinischen Kriterien vielleicht auch eine Rolle spielen und wir nicht starr nach einfachen Altersgruppen bis ans 16. Lebensjahr herunter dann irgendwelche Listen abarbeiten. Was ist das denn für eine Auffassung von den Menschen? Also ich bin, Sie merken das, ich rege mich richtig darüber auf, wie man so mit den Menschen umgehen kann, dass ich sie einteile in Altersgruppen und wer jetzt 69 ist, der darf nicht geimpft werden, aber 72 darf geimpft werden. Wo ist der Unterschied? Ich sehe den Unterschied sehr deutlich bei den Menschen, die über 80 waren. Die Übersterblichkeit im letzten Jahr 2020 betraf ausschließlich Menschen ab 80 plus. Das heißt, das war besonders vulnerabel. Da war es völlig richtig, eine starre und klare Fixierung auf diese erste Gruppe zu legen. Bei den anderen Gruppen kann man sagen, ja, es ist eine vernünftige Leitlinie, aber in begründeten Fällen muss man auch davon abweichen können, wie es auch sonst in der Medizin passiert.
Herr Weigelt, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass die Hausärzte tatsächlich ab Mitte April beim Impfen mit dabei sind?
Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, ich finde es unverantwortlich, einen Lockdown vorzuführen, nur um Impfzentren für die Länder und die Landräte weiter am Laufen zu halten. Und das ist für mich und für die Kollegen völlig unverständlich. Deswegen weiß ich nicht, was da passieren wird. Die Patienten wollen von uns geimpft werden. Wir wollen die Patienten impfen. Wir sehen jetzt, dass wir ineffizient sind, dass wir langsam sind, dass die Schweizer schon sagen, wir sollen den Adler durch eine Schnecke ersetzen. Und das ist einfach für ein Land wie Deutschland unerträglich.
Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Ulrich Weigelt, der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes. Herr Weigelt, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Armbruster. Tut mir leid, wenn ich mich immer aufrege, aber es ist so.
So ist es. Dankeschön.
Ja, danke.
23.27 Uhr, der Deutschlandfunk. Das war der Tag und dieses Interview mit Ulrich Weigelt, dem Bundesvorsitzenden des Hausärzteverbandes. Das haben wir heute am frühen Abend aufgezeichnet. Der Export und der Import von Corona-Impfstoffen, das alles hat in den letzten Wochen für eine Menge Streit gesorgt. Vor allem der Europäischen Union wurde häufiger vorgeworfen, sie praktiziere oder plane ein regelrechtes Exportverbot. Inzwischen machen viele Politikerinnen und Politiker in Brüssel allerdings darauf aufmerksam, dass die EU selbst verhältnismäßig kooperativ ist beim Impfstoffhandeln. Vor allem die britische Regierung kommt dagegen immer stärker in die Kritik. Diese Debatte beobachtet unser Europakorrespondent Peter Kapern.
10 Wochen nach dem vollständigen Abschied Großbritanniens von der EU scheint das Verhältnis zwischen Brüssel und London völlig zerrüttet. Die britische Regierung bestellt den EU-Geschäftsträger ins Außenministerium ein und der stets bedacht formulierende CDU-Europaabgeordnete Peter Liese vergleicht den britischen Regierungschef mit dem politisch Leibhaftigen.
Boris Johnson is behaving like Donald Trump.
Hintergrund des Zerwürfnisses ist der seit Wochen tobende Streit um die Impfstoffversorgung. Ende Januar hatte der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca angekündigt, der EU nur einen geringen Teil der vertraglich zugesicherten Impfstoffdosen zu liefern. Die EU hatte daraufhin verlangt, auch aus den britischen Werken von AstraZeneca beliefert zu werden. Das lehnte Konzernchef Pascal Soriot damals aber ab. Die in Großbritannien produzierten Impfstoffe dürften nur in Großbritannien selbst genutzt werden, so Soriot in einem Interview mit Verweis auf seinen Liefervertrag mit der britischen Regierung. Vor dem Hintergrund dieser Aussage hatte EU-Ratspräsident Charles Michel behauptet, London habe ein Ausfuhrverbot für Impfstoffe verhängt. Und seither schäumt die britische Regierung vor Wut. Es gebe kein Ausfuhrverbot, sagte Premier Johnson heute im Unterhaus. Und Außenminister Dominic Raab forderte eine Entschuldigung der EU. In der Tat hat die britische Regierung kein förmliches Exportverbot erlassen. Dennoch, so heißt es in der EU-Kommission, werden aus Großbritannien keinerlei Impfstoffdosen in die EU ausgeführt. Sehr wohl aber läuft der Handel in entgegengesetzter Richtung. 8 Millionen Impfstoffdosen hat Großbritannien von BioNTech/Pfizer erhalten, produziert in der Europäischen Union. Und eine weitere 1 Million Dosen seien von AstraZeneca aus der EU nach England verschifft worden. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese.
AstraZeneca vaccine was filled and finished at least until the third week of January in Dessau, Germany. And shipped to the United Kingdom.
Mindestens bis zur 3. Januarwoche sei AstraZeneca-Impfstoff in Dessau abgefüllt und auf die Insel transportiert worden, so Liese. Und auch EVP-Fraktionschef Manfred Weber attackierte die britische Regierung. Sie solle doch offenlegen, wie viele Impfstoffe sie exportiert habe, so Weber. Eine relevante Frage vor dem Hintergrund, dass die EU-Mitgliedstaaten seit der Einrichtung des sogenannten Exporttransparenzmechanismus vor wenigen Wochen rund 100 Impfstoffexporte in etwa 30 Länder in aller Welt genehmigt habe.
Europe serves the world, the UK and United States serve themselves.
Europa diene der Welt, Großbritannien und die USA aber dienten nur sich selbst. So Peter Liese. Denn auch die USA exportieren keine Impfstoffe. Und das bereitet der EU Sorgen. Morgen nämlich erhält der Impfstoff von Johnson & Johnson voraussichtlich eine Zulassung für die Europäische Union. Ein Teil der Vakzine, die das Unternehmen in Europa produziert, wird zur Abfüllung in Ampullen in die USA transportiert. Stellt sich also die Frage, ob die abgefüllten Impfstoffe dann nach Europa zurückgebracht werden können. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versuchte heute, Bedenken zu zerstreuen.
Johnson & Johnson versichert, dass sie Signale haben, dass die Zulieferketten ungehindert sein werden. Johnson & Johnson hat sich als sehr verlässlich bisher in allen Verhandlungen gezeigt.
Dennoch werden Stimmen im Europaparlament lauter, die fordern, ein generelles Exportverbot für Impfstoffe zu erwägen, wenn die USA und Großbritannien ihre Exportpolitik nicht ändern.
We have to consider an export ban, because if we would act like the US or the UK, they immediately would get in substantial trouble.
Wenn man in Sachen Exportverbot mit Großbritannien und den USA gleichziehe, dann könne man diese beiden Länder in echte Schwierigkeiten bringen, so der CDU-Europaabgeordnete Christian Ehler. Denn sowohl die britische als auch die amerikanische Impfstoffproduktion hängen von Zulieferungen europäischer Unternehmen ab. Unabhängig davon gab es in Sachen Impfstoffversorgung heute auch gute Nachrichten. Die EU hat 4 Millionen zusätzliche Dosen bei BioNTech/Pfizer gekauft. Sie werden noch diesen Monat ausgeliefert. Knapp 800.000 Dosen davon erhält Deutschland. Die EU-Kommission wünscht sich, dass diese Impfstoffe vor allem in jenen Grenzregionen eingesetzt werden, wo Deutschland mit strikten Grenzkontrollen die Ausbreitung von Virusmutationen unterbinden will. Dann, so die EU-Kommission, gäbe es nämlich keine Rechtfertigung mehr für diese Kontrollen.
Aus Brüssel, Peter Kaper. Wie tief geht die sogenannte Maskenaffäre in der Union? Gibt es möglicherweise noch weitere Politiker, die Provisionen kassiert haben beim Verkauf von Corona-Schutzmasken? Das sind Fragen, die zurzeit in der Union immer lauter gestellt werden. Die Enthüllungen um die beiden Spitzenpolitiker Georg Nüsslein und Nicolas Löbel werfen inzwischen jeden Tag neue Fragen auf und sie sorgen für sichtbare und hörbare Nervosität in der Union. Stefan Detjen aus Berlin.
Distanzierung von Übeltätern, die noch letzte Woche Parteifreunde und Fraktionskollegen waren, Bemühungen um Schadensbegrenzung, Versprechen, Konsequenzen zu ziehen, prägen alle Äußerungen zur Maskenaffäre aus der Union.
Ja, sind Vorfälle, die uns im Mark erschüttern.
Bekennt die stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Gitta Connemann am Morgen im WDR.
Dafür gibt es am Ende nur ein Wort. Unanständig. Das ist beschämend für alle anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich schäme mich auch selbst dafür und bin angefasst, denn das Fehlverhalten einiger weniger fällt am Ende allen auf die Füße, sodass die Menschen denken müssen, dass Abgeordnete Maß und Mitte verloren hätten.
In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung hatte Connemann bereits davor gesagt, ihre Partei befinde sich in der schwersten Krise seit der Parteispendenaffäre. Damals, vor 21 Jahren, stürzte der neue CDU-Vorsitzende Wolfgang Schäuble im Strudel der Enthüllungen. Eine drastische Parallele in der Chronik skandalös der eigenen Partei lässt sich vor diesem Hintergrund kaum ziehen. Auch Thorsten Frey, ebenfalls Fraktionsvize der Union, aber stimmt zu.
Das ist die richtige Einordnung, denn
Demokratie und Politik in der Demokratie lebt vom Vertrauen der Menschen. Und dieses Vertrauen ist durch das unanständige Verhalten Einzelner ganz schwer in Bedrängnis geraten. Ich glaube, da darf man nicht um den heißen Brei herumreden.
Auffällig in diesen wie anderen Äußerungen, die Schärfe des Urteils wird durch den Hinweis auf Einzeltäter gemildert. Aber sind es tatsächlich nur die beiden jetzt bekannten Fälle, Nüsslein und Löbel? Bis Freitagabend sollen nun alle Unionsabgeordneten eine Erklärung abgeben, dass sie keine persönlichen Vorteile im Zusammenhang mit der Pandemie erzielt haben. Eine entsprechende Frist setzten Fraktionschef Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in einem Schreiben an alle Abgeordneten. Kommt also möglicherweise doch noch mehr ans Tageslicht, musste sich am Morgen auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ZDF fragen lassen.
Das kann ich Ihnen nicht sagen, das muss jetzt geprüft werden. Der Bundesrechnungshof übrigens prüft bei uns auf Bitte des Bundestages seit September die Maskenbeschaffung. Und das wird sich genau angeschaut werden müssen. Ich habe jedenfalls Stand jetzt keine weiteren Hinweise.
Spahn erinnert an die Nöte in der ersten Phase der Epidemie, als Masken weltweit Mangelware waren.
Ich habe noch in Erinnerung, wie es war, übrigens auch im ZDF, wo Maskenhändler gesagt haben, ich habe Herrn Spahn eine E-Mail geschrieben und alle in der Runde haben gesagt, ja, warum hat der Spahn denn noch nicht bei Ihnen persönlich angerufen und gleich eingekauft? So haben wir es eben nicht gemacht, sondern wir haben die entsprechenden Angebote geprüft. Natürlich nach standardisierten Verfahren. Viele Abgeordnete wie andere auch haben geholfen. Das ist auch völlig in Ordnung. Das erwartet man doch auch von Abgeordneten.
Nun aber steht auch die Frage im Raum, ob es frühere Hinweise darauf gab, dass zumindest einzelne Abgeordnete die Krise und ihr Mandat nutzten, um einen schnellen Gewinn für sich einzustreichen. CDU-Fraktionsvize freigesteht.
Ja, vielleicht haben wir denen nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Das mag tatsächlich der Fall sein. Es ist aber ein Stück weit auch vergossene Milch. Es geht jetzt darum, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, vollständige Transparenz herzustellen und insbesondere darauf zu achten, dass solche Dinge in der Zukunft nicht mehr passieren können.
Die Union, noch bis vor kurzem als Bremserin im Gesetzgebungsverfahren für ein Lobbyregister kritisiert, will sich nun an die Spitze der Bewegung für mehr Transparenz im Bundestag setzen, verspricht Patrick Sensburg, CDU-Abgeordneter und Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung.
Ich glaube, dass wir in der Fraktion der CDU-CSU jetzt erstmal einen großen Schritt vorangehen werden, schneller als andere Fraktionen, und dass wir da Vorschläge machen, wie man auch viel mehr Transparenz innerhalb einer Fraktion schaffen kann. Das finde ich gut, aber es bedarf weiterer Gesetzgebungsakte für mehr Transparenz. Wir wollen jetzt ganz entschlossen mehr Vertrauen schaffen.
Der Bericht von Stefan Dietchen aus unserem Hauptstadtstudio. Und um 23.37 Uhr machen wir weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Könnte weltweit mehr Corona-Impfstoff produziert werden, wenn die Hersteller ihre Patentrechte aufgeben müssten? Über diese Frage ist bei der Weltgesundheitsorganisation ein heftiger Streit entbrannt. Dietrich Karl Meurer.
Bei den Beratungen geht es erneut um die Idee von Südafrika und Indien, über die im Februar schon einmal erfolglos diskutiert wurde. Der Vorschlag sieht vor, wegen der außergewöhnlichen Umstände der Pandemie die Patentrechte für die Impfstoffe vorübergehend auszusetzen. So könnten weltweit mehr Vakzine hergestellt werden. Die Regierungen von Ländern mit Pharmaindustrie und auch die Entwickler der Impfstoffe selbst halten diese Idee für nicht praktikabel. Sämtliche qualifizierten Hersteller seien bereits mit Lizenzen in die Produktion eingebunden. Zudem dauere es Jahre, bis neue Fabriken gebaut seien, die Sicherheitsstandards für die Mittel erfüllen. Der Hintergrund der Diskussion: weil es nicht genügend Impfstoff gibt, laufen in vielen Ländern Impfprogramme nur langsam an. In einer Reihe von armen Staaten wurde laut Hilfsorganisationen noch gar nicht mit Impfungen begonnen. Gefragt sei internationale Solidarität. Die neue Chefin der Welthandelsorganisation, Ngozi Okonjo-Iweala, drängte vor Beginn der Gespräche darauf, die Herstellung der Vakzine anzukurbeln. Jeden weiteren Tag, an dem der Impfstoffmangel anhält, bezahlten Menschen mit ihrem Leben. Die Beratungen bei der WTO sollen bis morgen andauern. Beobachter sind skeptisch, dass kurzfristig eine Lösung gefunden wird.
Beim Brand in einem Migrantenlager im Jemen am Wochenende sind deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen als bislang angenommen. Jürgen Striak.
Mehrere Tage lang sprach die Internationale Organisation für Migration von mindestens 8 Toten. Jetzt wird jedoch langsam das ganze Ausmaß der Brandkatastrophe klar. Bei dem Feuer, das am Sonntag in einem Migrantenlager in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa ausgebrochen war, sollen mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Das erfuhr die Nachrichtenagentur DPA aus medizinischen Kreisen. Die meisten der rund 150 Verletzten würden in Lebensgefahr schweben. Bei den Opfern handle es sich überwiegend um Migranten. Nach Informationen der Internationalen Organisation für Migration waren in dem Lager vorwiegend Geflüchtete aus Äthiopien untergebracht. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Trotz des Krieges im Jemen kommen jährlich Zehntausende Afrikanerinnen und Afrikaner in das arabische Land. Die meisten wollen von dort auf der Suche nach Arbeit in die reichen Golfstaaten weiterreisen. Die jemenitische Menschenrechtsorganisation Muwatinna teilte mit, dass nach dem Brand inzwischen einige der Verletzten festgenommen wurden. Die Houthi-Aufständischen, die Hauptstadt Sanaa kontrollieren, sollen es zudem Klinikmitarbeitern und Verletzten strikt untersagt haben, öffentlich über die Feuerkatastrophe zu reden. Augenzeugen hätten der Menschenrechtsorganisation berichtet, dass es kurz vor dem Ausbruch des Feuers einen Streit zwischen Migranten und Houthi-Aufsehern gegeben habe. Der Streit sei eskaliert, dann hätte jemand rauchende Gegenstände durch ein Fenster geworfen, die explodiert seien.
In Peking tagt zurzeit der Volkskongress, das chinesische Parlament also. Heute ging es dort um die Einsatzbereitschaft der Armee und um Chinas militärische Rolle in der Welt. Ruth Kirchner.
Es gehört zu den Gepflogenheiten des Volkskongresses, dass Staats- und Parteichef Xi Jinping während der einwöchigen Sitzung auch mit einer Delegation hochrangiger Militärs zusammentrifft. Dabei sprach Xi nach Angaben von Staatsmedien von einer zunehmend unsicheren und instabilen Sicherheitslage. Die Volksbefreiungsarmee rief er zur stetigen Einsatzbereitschaft und Kampfbereitschaft auf. Ähnlich hat sich Xi auch schon in der Vergangenheit geäußert, aber angesichts der Spannungen mit den USA, mit Taiwan, den Grenzzwischenfällen mit Indien sowie den Streitigkeiten im südchinesischen Meer haben seine Worte besonderes Gewicht. Morgen will der Volkskongress den neuen Militärhaushalt beschließen, der eine Steigerung der Verteidigungsausgaben um 6,8% gegenüber dem Vorjahr vorsieht. China treibt seit Jahren die Modernisierung seines Militärs massiv voran. Erst gestern hatte ein hochrangiger US-Admiral China als die langfristig größte strategische Sicherheitsbedrohung des 21. Jahrhunderts bezeichnet und dabei unter anderem Taiwan als möglichen Konfliktherd genannt.
Und der deutsche Aktienindex, der hat heute einen neuen Höchststand erreicht. Volker Hirt.
Mindestens 4 Millionen Deutsche sind Neuaktionäre. Sie gehen nicht aus, nicht ins Kino, Theater oder Konzert. Da bleibt was übrig. Manche sparen, viele investieren. Im Moment auf jeden Fall fließt so viel Geld in die Aktienmärkte, dass das Rekordfieber nicht abkühlt. Heute waren es beim DAX 14.561 Punkte in der Spitze und im späten Handel kaum weniger. Aber das ist kein deutsches Phänomen. Die asiatischen Märkte brummen genauso und die meisten Amerikaner wollen die 1.400 Dollar aus dem Multimilliarden-Konjunkturprogramm der Demokraten ebenfalls in Aktien investieren. Aber das dicke Ende könnte kommen. Man muss sehr gut aufpassen, denn allein in Deutschland geht man davon aus, dass aufgrund der eingeschränkten Konsumtätigkeit rund 200 Milliarden Euro nicht ausgegeben werden konnten. Es könnte mit Ende der Pandemie ein gewisser Konsumdruck entstehen. Viel Geld trifft auf wenig Ware. Preise werden steigen und die Zinsen möglicherweise auch. Dieses Inflationsszenario könnte die Märkte erschüttern. Vielleicht läuft's aber auch ganz anders. Die am meisten gefragte Aktie im DAX war heute die der Deutschen Telekom. Analysten finden, der Konzern sei gut aufgestellt für die Anforderungen der immer digitaler werdenden Welt. Der schlafende Aktienriese wurde wachgeküsst, das Papier legte um 5% zu, so viel wie seit Jahren nicht. Der Euro liegt bei genau $1,19, Gold verteuert sich leicht, die Feinunze kostet 1.446 Euro.
Volker Hirt war das mit dem Börsenbericht. Menschenrechte und Umweltstandards schützen, auch in der Warenproduktion, auch in ärmeren Ländern. Das will das sogenannte Lieferkettengesetz. Die Große Koalition hat sich ja vor einigen Tagen darauf geeinigt, nach jahrelanger Debatte. Jetzt zieht auch die Europäische Union nach. Das Europäische Parlament hat sich heute ebenfalls für ein Lieferkettengesetz eben nach EU-Recht ausgesprochen. Und die Abgeordneten dort wünschen sich, dass die EU-Variante deutlich konsequenter wird als der Plan, der in Berlin favorisiert wird. Aus Brüssel Paul Vorreiter.
Es ist ein langer Forderungskatalog, den das Europaparlament an die Kommission richtet. Wenn es nach den Abgeordneten geht, sollen Unternehmen in der EU entlang der gesamten Lieferketten mit einem risikobasierten Ansatz für Menschenrechtsverstöße und Umweltschäden Verantwortung übernehmen. Also Vorkehrungen treffen, dass diese Risiken minimiert werden. Das Parlament hat dabei auch kleine und mittlere Unternehmen im Blick, die etwa in Risikobereichen tätig sind, also da, wo viele Ressourcen gebraucht werden oder in der Textilbranche. Konservative und rechte Fraktionen scheiterten mit ihren Forderungen nach weitreichenden Ausnahmen für kleine Firmen. Auch fasst das Parlament ins Auge, Geschädigten die Möglichkeit zu eröffnen, innerhalb der EU gegen europäische Unternehmen auf Schadensersatz klagen zu dürfen. Die Abgeordneten wollen der EU zudem eine Handhabe gegen Zwangs- und Kinderarbeit an die Hand geben.
Das Europäische Parlament fordert ein Importverbot für Produkte, die aus Zwangsarbeit stammen. So hätten wir zum Beispiel eine Handhabe, wenn Perücken, die aus den Haaren von uigurischen Zwangsarbeitern gemacht werden, in den europäischen Markt gelangen wollen,
sagt die Grünen-Abgeordnete Anna Cavazzini. Die Ideen sollen nach dem Willen des Parlaments in einen Vorschlag der Kommission fließen, der noch in diesem Jahr erwartet wird. Justizkommissar Didier Reinders zeigte sich bereits vielen der Forderungen aufgeschlossen, vor allem aber der, eine Regelung zu entwerfen, die auch kleine und mittlere Betriebe mit einbezieht. Die Zeichen stehen darauf, dass der europäische Vorschlag somit die Pläne der Bundesregierung noch übertreffen könnte.
Wenn man den Schritt bejaht, mehr Verantwortung in EU-Lieferketten für Menschenrechte und Umwelt zu übernehmen, dann geht das natürlich auch einher mit einem gewissen Aufwand. Und unser Ziel ist es hierbei nun, sinnlose Bürokratie durch die umfangreiche Nachverfolgung von Wertschöpfungsketten, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, eben auch zu verhindern. Also nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, jeden einzelnen seiner möglicherweise Tausenden von Lieferanten auch zu kontrollieren,
kritisiert der CDU-Abgeordnete Axel Voss. Anna Cavazzini von den Grünen widerspricht, dass kleine und mittlere Unternehmen durch die erwartete europäische Lösung überfordert werden könnten.
Eine Studie der Kommission hat ganz klar aufgezeigt, dass die zusätzlichen Kosten für eine Sorgfaltsprüfungspflicht nicht exorbitant hoch sind. Die betragen 0,14% der gesamten Unternehmenskosten. Das ist, glaube ich, wirklich nicht so viel. Viele KMUs pflegen eh schon enge Kontakte mit ihren Zulieferern und haben viel besseren Überblick als große Unternehmen darüber, wer eigentlich ihre Zulieferer ist.
Wie der Vorschlag der Kommission aussehen wird, ist unklar. Vom Entwurf zu den Verhandlungen zwischen Ländern, Kommission und Parlament und der Durchsetzung können 3 Jahre liegen. Damit dürfte das deutsche Lieferkettengesetz früher in Kraft treten und müsste danach an das EU-Recht angepasst werden.
Paul Vorreiter war das aus Brüssel. Die Corona-Pandemie hinterlässt nicht nur medizinisch und wirtschaftlich deutliche Spuren, sie könnte uns auch gesellschaftlich noch lange beschäftigen, selbst wenn irgendwann alle von uns geimpft sind. Denn diese Pandemie vertieft gesellschaftliche Ungleichheiten. Sie legt offen dar, warum es bestimmten gesellschaftlichen Schichten besser geht als anderen. In Berlin wurden da heute aktuelle Zahlen vorgelegt und auch interpretiert. Kai Küstner.
Wer in die Armutsfalle tappt, der hat es in Deutschland zunehmend schwerer, sich aus ihr zu befreien. So lautet der ernüchternde Befund des Datenreports 2021. Philipp Wotschak vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Vergleichen wir das Armutsrisiko zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, zeigen sich sehr hohe Armutsrisiken, insbesondere bei Alleinerziehenden. Hier beträgt der Anteil 41%, Personen mit Hauptschulabschluss ohne Berufsabschluss oder Menschen mit direktem Migrationshintergrund.
Im Jahr 2018 lebte jeder Sechste in Deutschland unterhalb der sogenannten Armutsrisikoschwelle. Kleiner Lichtblick, das waren weniger als im Vorjahr, doch deutlich mehr als in den 90er Jahren. Und die Corona-Pandemie droht nun die Lage noch zu verschärfen.
Man kann sagen, in der ersten Prognose ist die bundesdeutsche Gesellschaft durch Corona
ungleicher geworden.
So drückt es Thomas Krüger von der Bundeszentrale für politische Bildung aus. Zwar erfasst die Studie die Corona-Pandemie noch nicht in voller Gänze, sondern nur das erste Halbjahr 2020. Was sich jedoch abzeichnet, lässt sich getrost als Warnsignal deuten. Die untersten Einkommensgruppen waren häufiger von Freistellungen und Arbeitslosigkeit betroffen, während die Besserverdienenden ihre Arbeit viel eher auch im Homeoffice erledigen konnten.
Die Pandemie wirkt also nicht als großer Gleichmacher, wie anfangs angenommen wurde, sondern eher als starkes Vergrößerungsglas und das auch perspektivisch.
So Thomas Krüger. Als deutliches Alarmsignal werten die Forscher auch, dass die sozialen Antennen der Deutschen zunehmend sensibler werden, sie also die soziale Kluft auch verstärkt als ungerecht empfinden. Nur etwa jeder Zweite sieht sein Bruttoeinkommen als gerecht an. Der Ruf nach dem Staat, hier Ungleichheiten bei der Entlohnung abzubauen, wird lauter, sagt Philipp Wotschak vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Das befürworten in Westdeutschland mittlerweile fast 3/4 der Menschen. 2002 waren es noch weniger als die Hälfte. In Ostdeutschland sind es rund 80%.
Einen Sinneswandel bescheinigt der Datenreport den Deutschen zumindest beim Rollenverständnis von Mann und Frau. Anders als noch Anfang der 90er meint heute nur noch etwa jeder Zehnte, dass für den Einkommenserwerb in erster Linie der Mann zuständig wäre.
Der Absturz des Finanzdienstleisters Wirecard im vergangenen Jahr. Dieser Absturz hat nicht nur viele Menschen um eine Menge Geld gebracht. Dieser Skandal hat auch große Schwächen in der deutschen Finanzaufsicht offengelegt. Denn so wie es aussieht, war keine einzige Behörde in der Lage, den Milliardenbetrug in diesem DAX-Konzern zu durchschauen. Was da schiefgelaufen ist, das klärt seit dem vergangenen Jahr ein Untersuchungsausschuss. Heute haben die beteiligten Oppositionspolitiker nun eine Zwischenbilanz vorgelegt. Theo Geers mit Einzelheiten.
Eine Naturkatastrophe war die Wirecard-Pleite im Juni letzten Jahres nicht. Da sind sich die Vertreter von FDP, Linken und Grünen im Wirecard-Untersuchungsausschuss schon heute ganz sicher. Im Gegenteil, man hätte es kommen sehen können, nicht nur wegen mehrerer sehr detaillierter Zeitungsartikel in der Financial Times. Für Florian Tonka, FDP, gab es auch sonst zahlreiche triftige Hinweise auf Unregelmäßigkeiten, denen die Finanzaufsichtsbehörde BaFin oder auch die zuständige Staatsanwaltschaft in München hätten nachgehen können, um nicht zu sagen, hätten nachgehen müssen. Und so kommt Tonka zu einem vernichtenden Urteil über die bisherigen Zustände in der Finanzaufsicht.
Was wir gesehen haben und feststellen können, ist, dass wir durch die Bank weg Probleme haben bei der Wahrnehmung von Verantwortung. Egal, ob ein Prüfer von EY uns erklärt, was ein Testat alles nicht aussagt, oder ob Vertreter der BaFin oder der Bundesbank oder der Staatsanwaltschaft uns erklären, wofür sie nicht zuständig sind. Wir konnten nichts anderes feststellen, als dass wir in Deutschland eine Kultur der Nichtverantwortung haben. Und unser Eindruck ist übrigens, dass das eher schlimmer wird, je weiter man in der Hierarchie nach oben geht.
Oder in einem kurzen Satz:
Wir sind überreguliert, aber die Durchsetzung der Regeln ist schwach.
Auch für Fabio De Masi von den Linken ist der Wirecard-Untersuchungsausschuss schon jetzt ein Erfolg. Und das nicht nur, weil zwischenzeitlich einige Verantwortliche, etwa der bisherige BaFin-Chef Felix Hufeld, ihren Posten geräumt haben. Hufeld und die BaFin hätten einfach kein richtiges Jagdfieber entwickelt, meint De Masi und spricht dann von einem kollektiven Führungsversagen, das bis ins Finanzministerium reiche, dem die BaFin untersteht. Und so zielt auch Daniel Bayers von den Grünen auf Finanzminister Olaf Scholz.
Ich habe den Bundesfinanzminister Olaf Scholz aus letztem Sommer noch sehr genau im Ohr, der gesagt hat, voran nichts verbergen, aktiv an der Spitze der Aufklärung stehen. Ich glaube, wir können heute feststellen, dieses Versprechen hat der Finanzminister nicht gehalten. Im Gegenteil, sein Ministerium hat die Aufklärung erschwert.
Besonders stoßen sich die Aufklärer der drei Oppositionsparteien daran, dass die Finanzaufsicht viele falsche Entscheidungen traf, etwa im Januar 2019. Damals erließ die BaFin ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien, mit dem die Aktie von einem von angeblicher Spekulation getriebenen Absturz an der Börse geschützt werden sollte. Daniel Bayers:
Es war der vermutlich größte Fehler unserer Behörden, diese Entscheidung zu treffen, denn man hat sich in diesem Moment auf die Seite von Kriminellen gestellt und hat gegen diejenigen, die kritische Fragen stellen, gegen Journalisten, gegen Marktteilnehmer ermittelt.
Und so haben die Aufklärer noch viele Fragen, vor allem an die prominenten Zeugen Olaf Scholz und Angela Merkel. Beide werden im April aussagen. Allein für die Befragung von Scholz ist ein voller Tag eingeplant. Und ob es in die Nacht geht, will heute niemand ausschließen.
Und zum Abschluss dieser Sendung haben wir noch den Blick in die Tageszeitung von morgen, zusammengestellt von Khaled Nahar. Sprecher ist Jürgen Albrecht.
Hauptthema ist die Impfstrategie und wie Hausärztinnen und Hausärzte eingebunden werden sollen. Wenn jemand langjährige Erfahrungen mit dem Impfen hat, gleichzeitig seine Patienten mit ihren Vorerkrankungen und akuten Beschwerden kennt, dann sind es die Hausärzte, schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Warum es dennoch erst noch eines Pilotprojektes bedarf, um zu erproben, ob die Allgemeinmediziner in der Lage sind, das Vakzin fachgerecht zu spritzen, ist daher weder sinnvoll noch nachvollziehbar, sondern typisch deutsch. Auch die Rheinzeitung aus Koblenz meint empört, es ist unglaublich, dass einige Landesgesundheitsminister Sorgen haben, dass die Impfzentren nicht ausgelastet würden, wenn Haus- und Betriebsärzte ebenfalls gegen Corona impfen. Dieses Kompetenzgerangel ist völlig fehl am Platz. Ganz offensichtlich hat man die Zeichen der Zeit in einigen Ministerien noch nicht erkannt. Die Leipziger Volkszeitung gibt dagegen zu bedenken, es droht Chaos, wenn der Einstieg von Zehntausenden Praxen nicht ordentlich vorbereitet wird. Das gilt nicht nur für die Terminvergabe, die schon im Normalbetrieb einige Ausdauer verlangt. Das gilt auch für die Impfreihenfolge, die nicht aufgegeben werden darf. Notwendig ist ein faires und transparentes Verfahren, vor allem auch für die, die unter der Rubrik Rest der Bevölkerung laufen, weil sie keiner Priorisierungsgruppe zugeordnet sind. Das sind aber rund 50 Millionen Menschen, die auch einen Anspruch darauf haben, so schnell wie möglich geimpft zu werden. Und auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung mahnt, solange der Übergang vom Mangel zum Überfluss noch andauert, darf man die Praxen nicht zu Schicksalsorten machen. Jeder Arzt, jeder Helfer sollte sich an den Impfungen beteiligen können, aber zum Wohle aller zunächst noch nach klaren Regeln. Ein anderes Thema ist der 10. Jahrestag der Nuklearkatastrophe von Fukushima. Die Augsburger Allgemeine fordert, Sonne und Wind können heute zu konkurrenzfähigen Preisen Strom liefern. Das Land muss diese Quellen stärker nutzen, statt von der Rückkehr der Atomkraft zu träumen. Die neue Osnabrücker Zeitung sieht dagegen die Schwerpunkte verkehrt gesetzt. Nächstes Jahr raus aus der Atomkraft, erst 2038 raus aus der Kohleverstromung. Um das Klima zu schützen, wäre es andersherum viel besser gewesen. Dennoch preist die Bundesregierung zum 10. Jahrestag der Fukushima-Katastrophe ihren Sonderweg als wegweisend. Eine ideologiefreie Abwägung der Gefahren der Kernenergie gegen ihren Nutzen als fast CO2-freie Energiequelle hat in Deutschland kaum stattgefunden. Nun ist der Atomzug abgefahren.
Soweit also der Blick in einige ausgewählte Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Das war bis hierher das Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon war Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht.